Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krimi-Duett. Ich bin Caroline Frey, 2026 kommt mein Thriller-Debüt heraus und ich begrüße ebenso herzlich wie euch, unsere Hörerschaft, den Inhaber der Krimi-Buchhandlung Hammett in Berlin und meinen hochgeschätzten Co-Host Christian Koch.
Hallo Caroline, ich grüße dich und alle Menschen, die uns zuhören.
Ja, wir sprechen alle zwei Wochen über Spannungsliteratur aus Sicht eines Buchhändlers und einer Autorin. Aber natürlich auch als Leser und Leserin schauen wir auf das Genre. Heute ist unsere Rubrik der Neuerscheinung im Monat Juli dran, aber auch eine Buchempfehlung für eine Hörerin. Und das Schwerpunktthema dieser Folge finde ich ja persönlich total spannend und ich hoffe, euch geht's genauso. Es sind nämlich unsere Halbjahres-Highlights 2025. Sprich, welche Thriller, Krimis und Co. haben wir gelesen, die uns besonders beeindruckt haben oder aber nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Ganz wichtige Info gleich vorab, alle Buchtitel findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. Folgebeschreibung. Wir stellen jetzt abwechselnd unsere Top-Titel 2025 vor. Ich muss dazu sagen, bislang, denn ausnahmsweise lüfte ich jetzt das Geheimnis, wann wir diese Folge aufgenommen haben. Heute ist Montag, der 23. Juni. Das heißt, alles, was bis heute, also heute ist der Stichtag, in unser Bücherregal und natürlich auch in unsere Hände gewandert ist und was wir wirklich beendet und gelesen haben. Christian, wie bewertest du denn die ersten 6 Monate aus Sicht deiner Spannungsliteratur, also was du gelesen hast?
So von meinem Leseglück bin ich zufrieden. Ich habe einige wirklich sehr gute Romane gelesen. Ich habe viele gute gelesen und ich habe es auch, werden wir nachher noch dazu kommen, ich habe keine einzige wirkliche Enttäuschung dabei. Jetzt könnte ich sagen, ich habe die gut ausgewählt. Das ist natürlich, das mache ich so, wie du das machst oder jeder, der Bücher kauft, wählt ja aus, was kaufe ich. Aber es liegt eben auch an der Qualität und in diesem ersten Halbjahr sind wirklich einige gute erwartete Romane rausgekommen, wie auch Überraschungen und das finde ich mit das Schönste. Von daher ziehe ich ein sehr positives Bücherfazit für das erste Halbjahr.
Ja, sehr spannend. Ich habe tatsächlich dieses Jahr 21 Bücher bislang gelesen. Davon waren 15 Thriller, ein Krimi, ein Spannungsroman und ein Buch, was irgendwo dazwischen liegt. Das besprechen wir aber nächste Woche. Schon mal ein kleiner Hinweis, welches Buch das sein könnte. Ich fand das ganz schwer zu kategorisieren. Da werde ich dich aber dann in der nächsten Folge drauf ansprechen, Christian. Also bei mir sind es 18 Bücher insgesamt aus dem weiten Feld der Spannungsliteratur. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie viele Krimis, Thriller und Co. hast du denn dieses Jahr bislang gelesen?
Also ich habe, ich sage jetzt mal, Krimi-Spannungsliteratur habe ich im ersten Halbjahr tatsächlich 38 gelesen. Musste ein bisschen zählen. Ich habe weder eine App noch ein Lesetagebuch, aber ich kann das an so ein paar Punkten festmachen. Also zum Beispiel, was habe ich im Newsletter besprochen vom Hammett? Was habe ich auf der Hammett-Seite besprochen? Und wie gesagt, so bin ich zu dieser Zahl gekommen. Und dann für meine Verhältnisse erfreulich viel habe ich 4 Nicht-Krimis gelesen. Ich würde das tatsächlich gerne mehr und öfter tun, aber es ist allein die Zeit, dass ich das selten schaffe. Und von daher bin ich mit 4, das ist im Verhältnis schon eine gute Quote. Naja, also wenn ich 10 Bücher lese und eins davon oder etwas über einem ist kein Krimi, dann ist das für mich eine gute Quote. Weil ich bin nun mal dem Genre verhaftet und das Genre verhaftet mich ja auch manchmal. Von daher ist da schon oft Spannungsliteratur im Vordergrund. Ich mag das ja auch. Naja, also ich will mich da nicht beklagen, nicht, dass jemand denkt, der muss mich aus dem Hammett befreien.
Jetzt reicht mal aus persönlicher Neugier. Was liest du denn, wenn du nicht Krimi oder Thriller oder so liest?
Also ich bemühe mich tatsächlich, da wie so oft querbeet drauf zu sein. Ne? Ich habe in diesem Jahr ein Sachbuch über Kunstfälschung, Kunstvandalismus, Kunstdiebstahl gelesen. Könnte man jetzt sagen, es ist so Randbereich dran, aber das ist ganz anders aufgebaut. Ich habe einen Roman gelesen, wo, glaube ich, selbst der Verlag nicht weiß, wie er den einordnen soll. Eine amerikanische Autorin, Emily Dunley, das Buch heißt Teddy, ist eine der für mich bewegendsten Frauengeschichten, weil ich mich, ja, ich konnte mich so in diese Teddy, in diese Frauenfigur reinversetzen. Denke selten ans Heiraten, aber die hätte ich gefragt, die Romanfigur.
Oha.
Ja.
Oha.
Muss ich ehrlich zugeben, habe ich sehr selten.
Da muss ich das ja mal lesen. Es ist ja auch immer noch das Cover, was mich so anspricht. Ich war letztens auch, als ich in Berlin war, zu 30 Jahre Hemmet, da sprechen wir nachher auch noch kurz drüber. Da habe ich, war ich mit einer Freundin dann auch noch im Dussmann, weil ich ja nicht schon lang genug im Hemmet war und mich mit Büchern beschäftigt habe. Aber ein Besuch bei Dussmann gehört dann natürlich auch dazu, wenn man in Berlin ist. Und da habe ich ihr gezeigt, guck mal, ist das ein tolles Cover? Und sie hat sofort gesagt, ja, ein Traum. Und das Spannende ist, dass es tatsächlich ein deutsches Cover ist. Das Originalcover ist anders, habe ich dann nämlich nochmal nachgeguckt. Und das
ist gar nicht so oft der Fall. Aber hier ist es passiert und ich muss wirklich sagen, auch darüber hinaus, dass sich das Cover Frauengesicht in der Sonne mit einer auffälligen roten Brille, ein Haartuch, rot geschminkte Lippen. Also ich finde das interessant. Also das hat mich sehr beeindruckt. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich tatsächlich auch ganz andere Sachen lesen. Ne, da kommen wir vielleicht auch in einer anderen Sendung mal zu, wenn es um was würdest du gerne im Urlaub lesen. Ich würde gerne Klassiker lesen. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich einige Titel auch zum zweiten Mal lesen. Ne, weil ich bin älter geworden, ich habe mehr Bücher gelesen. Und wenn du dann einen Roman, den du großartig fandst, 10 Jahre später nochmal liest, kenne ich von mir selber, so selten ich das auch tue und tun kann, aber ich entdecke immer neue Sachen drin. Aber ich habe mich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, von daher auf die nächsten 50 Jahre.
Ich glaube, das muss ich auch mal machen, also öfter Bücher nochmal lesen oder auch so von Autoren, die man vorher, also die ich zum Beispiel mit 15 habe ich noch nicht so Thriller gelesen, aber ich sag mal mit 18 richtig toll fand und oder ein Buch, ne, haben wir in unserer, glaube ich, allerersten Folge gesprochen, ne, Der Weg zum Krimi. Sowas einfach nochmal lesen und schauen, okay, wie bewerte ich das jetzt? Finde ich das immer noch so toll? Dann starten wir jetzt mal rein in unser, ja, Ranking ist es nicht richtig, weil ich habe mir so Kategorien überlegt und ich glaube, die treffen es auch ganz gut. Wenn euch natürlich noch irgendeine Kategorie einfällt, irgendwas Spezielles, was ihr von uns wissen wollt, dann schreibt uns gerne an hallo@krimi-duett.de. Aber jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, welches Buch war denn genauso gut, wie du es erwartet hast? Oder hat deine Erwartung vielleicht sogar übertroffen?
Genau, also dieses Erwartungen erfüllt, das habe ich gemerkt, finde ich eine total spannende Kategorie, ne, weil das ist ja eine positive Kategorie. Ich freue mich auf das Buch, weil ich zum Beispiel schon was anderes von den Menschen gelesen habe. Bei mir ist es die amerikanische Autorin Liz Moore mit dem Titel Der Gott des Waldes. Cornelius Hartz hat das aus dem Amerikanischen übersetzt. Ist so im Februar erschienen beim Beck Verlag. Und ich habe mich deswegen drauf gefreut, weil ich 5 Jahre vorher von dieser Autorin einen Roman gelesen habe, Long White River, der auch im Original so hieß. Und ja, der hat einfach bei mir eingeschlagen, eine bewegende Schwesterngeschichte über einen Krimi-Plot hinaus. Und auch beim aktuellen Buch Der Gott des Waldes scheint es am Anfang um eine Entführung zu gehen. Ich würde das als Spannungsaufhänger zwar auch so sehen, aber im Grunde ist es ein Familienroman. Es ist ein zeitgenössischer Roman. Die leben Menschen in Amerika. Was ist Familie wert? Und die Autorin hat ein Händchen dafür, Emotionen zu beschreiben, die Stellung von Leuten. Das hat mich wirklich umgehauen. Und was mich darüber hinaus dann noch gefreut hat, ich bin ja nicht so ein Freund von Bestsellerlisten und wie oft verkauft sich welches Buch, weil das ist manchmal Glück, manchmal Ungerechtigkeit, da sind so viele Faktoren drin, aber Liz Moore hat mit diesem Buch wirklich über die Spiegel Bestsellerliste große Erfolge. Das ist mindestens in der 5. Auflage, zumindest die Exemplare, die ich im Hemmet habe, das ist ein großer Erfolg für den Beck Verlag und das hat mich schon diebisch gefreut. Da kann ich wirklich nur abschließend sagen, für mich auch nochmal ein Zeichen, wie sehr ich dieses Buch schätze. Eigentlich habe ich mich ein bisschen erschrocken, als es angekündigt war, weil es über 500 Seiten hat. Das ist nicht unbedingt mein Format. Ich bin eher Freund von schmaleren Romanen. Aber ich glaube wirklich, auch wenn das ein bisschen übertrieben klingt oder nach so einem Verlagstext-Klischee, ich habe mich keine einzige Seite irgendwie gelangweilt oder dachte, kommen die 4 Seiten, wo jetzt irgendwie Natur oder eine Familienszene beschrieben ist, kannst du überblättern. Und wie gesagt, ich bin da wirklich mit Freude und hohen Erwartungen rangegangen und die Autorin hat das mit dem Roman zu 100% erfüllt. Eine große Freude.
Da bin ich jetzt gleich aus dreierlei Gründen hellhörig geworden. Ich finde das total interessant, was du gesagt hast und auch deine Wahl jetzt natürlich. Dass es so lange auf der Bestsellerliste ist. Ich habe jetzt am Freitag mir natürlich auch wieder die Bestsellerliste angeschaut, so wie jeden Freitag und da steht es immer noch drauf. Und das finde ich schon für ein Hardcover, ja, muss man ja auch sagen, schon sehr beachtlich. und dass du es so gut fandest, weil sich schon die Gemüter da auch, weil es ein bisschen die Gemüter erhitzt und sich da die Meinungen auch spalten. Einige sagen, es ist ihnen viel zu langweilig und da sind wir halt auch wieder bei dem Thema, was ist eigentlich ein Spannungsroman? Was gehört eigentlich ins Feld der Spannung oder auch nicht? Mal gucken, aber ich traue mich jetzt, glaube ich, auch bald mal ran. Also dein Votum jetzt dafür hat mich nochmal dafür begeistert auch. Welches Buch meine Erwartungen erfüllt hat, ist von Vera Buck, Der dunkle Sommer. Ich habe von der Autorin, das ist eine deutsche Autorin, ich habe von ihr das erste Buch gelesen, Wolfskinder, das zweite, Das Baumhaus, was ja viele sagen sogar noch besser ist. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, es liegt aber auch hier. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil ich zuerst das Gefühl hatte, es geht so um Kindesmissbrauch und das mag ich gar nicht. Also um solche Bücher mache ich eigentlich immer so einen großen Bogen. Es kann wirklich nicht, ich sage nicht, es kann nicht blutig genug sein, das wäre auch übertrieben, aber eigentlich habe ich da keine großen Hemmungen, aber das ist so ein Thema, was ich nicht so gerne lese in der Spannungsliteratur. Ist aber, glaube ich, nicht so. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Christian, Das Baumhaus.
Ich habe es als zweiten Roman von ihr gelesen. Ich habe im Vorfeld, als so der Klappentext von Rowohlt Polaris bekannt war, ne, also bevor das Buch auf dem Markt war, habe ich gedacht, boah, das ist dann schon der zweite Roman nach Wolfskinder mit Kindern als zumindest ja Thema. Ich finde tatsächlich, sie macht das wirklich anders. Gerade im Baumhaus ist es ja auch die Geschichte des Protagonisten in seiner Jugend. Also ich würde sie nicht in diese Ecke stellen, die es ja gibt. Wir schildern unsere Verbrechen höher, schneller, weiter. Das ist sie definitiv nicht.
Ah, das ist schon mal gut zu wissen. Danke, Christian. Dann werde ich das auf jeden Fall auch lesen, weil Wolfskinder hat mir sehr gut gefallen. Ich lese viel britische, amerikanische Autorinnen und dachte so, oh, das ist eine spannende neue deutsche Stimme, also von der Frau auch gerade. Ich lese ja wirklich fast nur von Frauen. Deswegen fand ich das wirklich toll und bin da auch eben sehr gespannt auf jedes neue Buch und hatte aber, weil mir Wolfskinder eben schon sehr gut gefallen hat, auch hohe Erwartungen an Der dunkle Sommer. Und die wurden erfüllt. Also das Buch fängt auch etwas langsamer an. Das finde ich aber nicht schlimm. Das ist eben kein Hochspannungs-Thriller. Aber ich konnte es nachher auch nicht mehr aus der Hand legen. Also so langsam, wie es anfängt, aber es kreiert auch Atmosphäre. Es spielt ja in Italien und so. Man lernt die Figuren kennen. Das macht sie schon sehr gut. Und sie spielt auch mit den Geheimnissen. Und dann wird es nachher so spannend und spannend und spannend. Und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Also ich habe es wirklich dann innerhalb von ein paar Stunden durchgelesen. Es war ein echter Page-Turner. Und das hat meine Erwartung erfüllt und war auf jeden Fall ein sehr guter Read bislang dieses Halbjahr.
Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den du erwähnst, was es für dich was für eine Form von Spannung es dann wird. Weil manchmal hast du ja irgendwie den Wunsch, es möge schon am liebsten auf Seite 3 losgehen mit nervenzerfetzender Spannung und das bis zur letzten Seite halten. Ne? Das kann ja auch, warum auch nicht. Aber ich finde, es gibt eben auch eine Vielzahl von Romanen, die aus ganz bewussten Gründen, ne, das machen die Autoren und Autorinnen ja nicht aus Langeweile, die ruhig anfangen, ne, wo erstmal die Handelnden vorgestellt werden und dann nimmt es an Dramatik zu. Und ich finde, vergleich das mal manchmal mit einer Treppe, die du hochgehst. Ne? Umso höher du bist, umso mehr kannst du dann von dort aus sehen. Und das finde ich bei Vera Buck auch gerade mit dem dritten Roman. Und ja, kann ich gut nachvollziehen.
Welches Buch fandest du denn überraschend gut? Also hast gar nicht damit gerechnet, dass du es gut findest, beziehungsweise bist auch völlig ohne Erwartungen rangegangen und dann hast du gedacht, hey, wow.
Das ist mir in diesem Halbjahr tatsächlich mit einem argentinischen Autoren so geschehen, mit Nicolas Ferraro. Der hat im Februar beim Pendragon Verlag ein Buch namens Ambar veröffentlicht. Und es hat mich deswegen überrascht, weil ich es für grenzwertig halte von dem, was ich bisher gelesen habe, wenn erwachsene Autoren, Autorinnen Jugendliche beschreiben. Ich habe da hervorragende Sachen gelesen, aber ich habe auch Sachen gelesen, wo ich mir dachte, guter Roman, aber geh mal auf die Straße und check mal aus, wie 14-Jährige ticken. Nicht, dass ich jetzt umgeben bin von 14-Jährigen, aber ich habe zum Beispiel gerade eine Schülerpraktikantin, die 14 ist. Ich wohne in Neukölln, da laufen sehr viele 14-Jährige rum. Also ein paar Kontakte habe ich schon. Und was dieser Nicolas Ferraro in dem Roman Ambar gemacht hat, ist, er schildert ihr ein 14-jähriges Mädchen, deren Vater ist Berufsverbrecher. Das ist wirklich ein harter Hund. Zu seiner Tochter ist er, ich kann das aber gar nicht anders sagen, ist er wirklich gut. Also der sorgt sich um sie, der zieht sie gut, eher streng, auch wenn das wie ein Widerspruch klingt. Sie spart zum Beispiel heimlich Geld, er kriegt das irgendwann mit und er ist erbost, warum sie heimlich Geld spart, fragt sie und sie erzählt ihm, das wird mein erstes Tattoo. Und er flippt aus und sagt, solange du bei mir bist, wirst du kein Tattoo haben. Dazu muss man wissen, er ist über und über tätowiert. Ja, das Buch hat mich wirklich berührt und beeindruckt, weil du begleitest die beiden manchmal auch auf der Flucht. Ne? Also sie hat immer einen kleinen Koffer bei sich, weil sie weiß, wie oft die umziehen. Entweder auf der Flucht vor der Polizei oder von irgendwelchen anderen Gangstern. Und ich habe den Roman ja als sehr, sehr eindringlich empfunden und auch ein sehr ehrlicher Roman um zwei vollkommen unterschiedliche Welten. Also sie hat ja auch eine Wunschwelt, was sie gerne hätte. Der hat mich wirklich überrascht, weil ich das vorher nicht unbedingt erwartet hätte, wie sensibel der Autor vor allen Dingen diese 14-jährige Protagonistin schildert. Und ja, das war eine tolle Überraschung und so kann es weitergehen.
Da haben wir sogar eine Zuschrift von einer Leserin bekommen. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Und die hat geschrieben, sie liest es gerade. Ich weiß nicht, ob auf unsere Empfehlung, vielleicht sogar. Sie hat geschrieben, sehr ungewöhnlich, gefällt mir.
Gut.
Sehr gut. Bei mir ist es tatsächlich also der überraschendste Roman oder der überraschendste Roman, der mir gut gefallen hat, von Lisa Enger, Apartment 5b. Ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge schon mal angesprochen. Das ist ein Thriller, der an Rosemary's Baby erinnert, natürlich in der heutigen Zeit, wo eine Schriftstellerin und ein erfolgloser Schauspieler in eine geerbte Wohnung einziehen, in einem altehrwürdigen Gebäude, was mich auch so ein bisschen an dieses Dakota Building erinnert hat, wo vorher, glaube ich, John Lennon auch erschossen worden ist und so. Also wer schon mal in New York, in Manhattan war, der kennt das, diese Gebäude, die da auf der Upper East Side und Upper West Side stehen. Da passieren seltsame Dinge und man von der großen Freude in so eine tolle, teure Wohnung, die einfach $5 Millionen ja wert ist, zu ziehen, gerade wenn man nicht der Durchstarter ist im Leben und dieses Erbe zu machen, hin zu dem, oh Gott, ich will hier nur noch weg. Das beschreibt sie tatsächlich sehr gut und sie spielt ja wunderbar auch mit den Gruselelementen. Also wer da auch ein bisschen offen für ist, ich weiß, einige sagen, bleib mir weg damit, das mag ich überhaupt nicht. So alles, was Horror oder Grusel ist oder ein bisschen übernatürlich oder das Spiel damit. Wer das aber mag und wer auch, das ist mal wieder auch ein bisschen slower, ich konnte es aber trotzdem nicht außer Hand legen, dem wird das vielleicht auch gefallen. Und das war meine Überraschung, weil ich die Autorin, das ist eine britische Autorin, ich kannte die gar nicht. Ich habe noch nie vorher was von der gelesen, die ist aber auch nicht mehr ganz jung, glaube ich. Ich glaube, die müsste so in ihren 50ern sein und hat schon einige Bücher veröffentlicht und deshalb fand ich das total spannend. Und ich habe es auch nirgendwo groß gesehen, muss ich dazu sagen. Deswegen war das für mich so ein Überraschungserfolg in meinen 21 Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe im ersten Halbjahr.
Toll. Also ich mag ja auch Rätsel, Geheimnisse um Häuser, um Wohnungen. Relativ egal, was das ist. Brauche auch nicht immer spektakuläre Orte. Also es muss nicht irgendwie eine Ecke sein, wo noch nie ein Menschenfuß drauf war, sondern es kann genauso gut eine Zwei-Zimmer-Küche-Badwohnung sein wie irgendwie eine Millionärsvilla. Aber es ist immer spannend, was die Schreibenden daraus machen. Das hebt sich dann, glaube ich, einfach von der großen Mitte ab.
Und manchmal finde ich das sogar viel gruseliger und spannender, weil man sich mehr damit identifizieren kann, weil man sich vorstellt dann, oh Gott, was könnte hier jetzt auch in meinem Haus, in meiner Wohnung passieren, in meinem Alltag, ja. Welches Buch hat dich denn enttäuscht? Gibt's da überhaupt eins?
Ja, ganz schwierige Frage. Ich kann eher loben als niedermachen, so bin ich. Es ist mir wirklich schwer gefallen, da einen Roman zu finden, weil ich kein einziges schlechtes Buch von meinem Lesegeschmack her schlechtes Buch in diesem Halbjahr gelesen habe. Manche wird das jetzt wundern, was ich erwähne, weil es war schon mal in unserem Podcast als Titelthema. Es ist tatsächlich Candice Fox mit Devil's Kitchen. Ich will das gleich relativieren, bevor sich viele Zuhörende wundern. Dieses Buch hat nochmal ein bisschen bei mir nachgehallt, weil ich die Kritik im Podcast ja gar nicht so richtig äußern konnte. Ich habe ja auch erwähnt, bis heute stehe ich dazu, was mir an diesem Roman sehr gut gefällt. Aber ich finde, für das, was ich bisher von der Autorin gelesen habe, bleibt die lange Mitte, die drei Viertel des Romans ausmacht, blass. Und das ist mir einfach, irgendwie auf imaginären Zetteln, Post-its kleben geblieben, hängen geblieben. Ne? Also das ist das Einzige, wo ich sage, da hätte ich mir mehr erwartet. Ich weiß, was wie toll Candice Fox schreiben kann. Die hat ein Faible für ungewöhnliche Orte, für Menschen, die nicht so das normale Mittelmaß verkörpern. Und da war ich einfach ein bisschen enttäuscht. Hab's immer noch im Laden liegen. Es ist immer noch in unserer Top 10. Ich höre sehr unterschiedliche Meinungen von Leuten im Laden. Aber ich war sogar ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir auch, oder eine Einschätzung, die wir auch teilen. Nicht zu Candice Fox, aber dass man enttäuscht ist, wenn man die Bücher vorher richtig gut fand. Na, also wenn man wirklich den Autor, die Autorin schon kennt und dann liest man was und denkt sich so, es ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich breche es ab, ich kann jetzt nicht mehr weiterlesen. Aber selbst wenn es nur wenn wir jetzt wieder in Sternen sprechen, du sagtest ja, du führst kein Lesetagebuch, ich tracke tatsächlich meine Bücher über die App Rido. Da muss man ja Sterne, oder kann man, wenn man möchte, Sterne vergeben. Ich mache das immer. Ich mache das, wie gesagt, weil, das habe ich ja schon mal in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass ich diese Buchamnesie so ein bisschen habe und dann auch ganz schnell mal was vergesse und was besser oder schlechter bewerte rückblickend, als ich es eigentlich in dem Moment fand, als ich das Buch zugeklappt habe. Also man geht schon mit hohen Erwartungen ran an ein Buch von einer Autorin. In meinem Fall ist es nämlich genau das Gleiche bei der Enttäuschungskategorie, von der einem die letzten Bücher gut gefallen haben. Und das ist bei mir tatsächlich auch Lucy Foley mit Midsommar. War auch schon Thema hier in unserem Podcast. Ich habe sie auch schon öfter erwähnt, weil sie eigentlich zu meinen Lieblingsautorinnen gehört. Aber dieses aktuelle Buch hat mir gar nicht gefallen. Also gar nicht gefallen, oh Gott, das klingt jetzt so hart. Ich glaube, ich habe auch 3 Sterne oder so gegeben, weil das Ende es tatsächlich nochmal rausgerissen hat. Das Ende war wieder gut, aber der Weg dahin war sehr schwer und beschwerlich. Und wenn es nicht Lucy Foley gewesen wäre, dann hätte ich es wirklich abgebrochen. Ich habe mich so gelangweilt, ich fand die Figuren nicht gut ausgearbeitet, es hat mich überhaupt nicht gecatcht und da ich eben auch weiß, so wie du mit Candice Fox, ich weiß, was sie kann, ich weiß, wie toll ich ihre anderen Bücher fand, war ich da eben ein bisschen enttäuscht leider.
Ich glaube, das gehört zum Lesen dazu, genauso wie du Glücksgefühle haben kannst, weil das 5. Buch von XY ist ja noch besser als die 4 wirklich sehr guten Vorgänger, ne? Das ist ja dann ein Highlight, ein Glücksgefühl, wenn du sowas erlebst. Genauso kannst du auch eine kleine oder mittelgroße Enttäuschung erleben. Und warum soll das im Buchbereich anders sein als bei Musik oder Film? Ich kann mich erinnern, ich habe früher ganz klassisch noch LPs gekauft, später CDs, ne? Und dann hast du irgendwie 4 LPs oder CDs, das Medium ist ja egal, die, was weiß ich, im Jahresrhythmus rauskommen und alle sind Highlight-Scheiben und du würdest dir die am besten an die Wand nageln, so gut findest du die und dann kommt das 5., du freust dich drauf und sagst ja irgendwie ja so, na gut, ich höre erstmal was anderes. Und das ist ja, oder bei Filmen, du verehrst jemanden, eine Regisseurin oder was weiß ich, oder auch Schauspieler, und guckst dir den neuen an und denkst, nee, irgendwie nicht. Ich glaube, da sind auch so viele Faktoren drin. Zu welchem Zeitpunkt lese ich das? Habe ich gerade 3 hervorragende gelesen und fällt es vielleicht auch deswegen ab? Ne? Aber ich finde, in dieser Mini-Kategorie, weder du noch ich, machen ja da jemanden nieder für einen Roman. Ich habe große Hochachtung. Die nimmt jedes Jahr zu vor schreibenden Menschen. Wie gesagt, wir machen da ja nichts nieder, sondern ne, Enttäuschung gehört genauso dazu wie Überraschung oder Highlight des Jahres.
Das kann ich absolut bestätigen. Sie bleibt auch eine meiner Lieblingsautorinnen und ich freue mich sehr auf ihr nächstes Buch. Ich werde es auf jeden Fall kaufen. Und ich glaube, es ist auch ein Trugschluss, weil viele Lesende manchmal auch sehr hart ins Gericht gehen mit Schreibenden, weil die dann immer dieses Niveau auch erwarten. Aber es ist klar, wenn du 5 Bücher schreibst oder 10 Bücher schreibst, dass die nicht alle 5 Sterne oder wahrscheinlich nicht mal alle 4 Sterne Bücher sein können. Und, das müssen wir auch nochmal sagen, der Geschmack ist subjektiv. Zum Beispiel eine Bloggerin, mit der ich mir auch gegenseitig auf Instagram folge, die hat geschrieben, sie fand das Buch ganz, ganz toll. Und da sage ich, fair enough, das ist total in Ordnung, ne? Dass es jemandem richtig gut gefallen hat. Und mir hat es halt vielleicht nicht ganz so gut gefallen, wie ich es erwartet habe. Ich hatte hohe Erwartungen, ne? Eben auch wegen diesem ganzen Thema, ne? Viel auch wieder so das Mystische oder auch so eine Hoteleröffnung und dann ist da eine Leiche und so da. Ich hatte irgendwie da hohe Erwartungen, habt ihr ja auch gehört in einer der letzten Podcast-Folgen und deshalb war ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Aber wie du sagst, trotzdem haben wir die Hochachtung. So einen Roman zu schreiben, ey, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ist so harte Arbeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich kann es mir nur, also wirklich vorstellen kann ich es mir nicht. Ich knabber da ja ein bisschen dran, weil ich nun lange und viel mit Büchern zu tun habe. Aber wie gesagt, das Wort Hochachtung nehme ich gar nicht so oft in den Mund, aber hier nehme ich das gerne in den Mund, weil ich habe diese Hochachtung vor allen schreibenden Menschen, egal welches Genre es ist. Es kann ja genauso gut ein Sachbuch sein. Es ist eben, ich finde es spannend, weil du gerade am Anfang gesagt hast, nimm 5 Romane. Ne? Einer davon muss ja auch dein Lieblingsroman sein und einer fällt vielleicht ab. Ne? Ich habe Max Anners, ist ein in Berlin lebender Krimi-Autor, der sehr unterschiedliche Romane geschrieben hat, einige inzwischen in den letzten 15 Jahren. Und ich habe mit ihm mal über einen seiner Romane im Laden gesprochen und dann habe ich schon an seinem Blick gesehen, irgendwas stimmte nicht und ich habe den Roman gelobt. Und da meinte er, meinst du das wirklich alles ernst? Das ist nicht, wahrlich nicht mein bester Roman. Und im ersten Moment bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil irgendwie dachte ich, das kann der doch jetzt nicht sagen. Aber er meinte, nein, es ist im Nachhinein ist das eher einer seiner schwächeren Romane. Was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, du als Autorin oder in dem Fall Max Anners oder alle Schreibenden, wenn die ihre 3, 5, 8 Romane, Bücher angucken, dann hast du einen Favoriten. Vermutlich ist es der, an dem du schreibst, weil sonst würdest du, denke ich, was ändern. Aber irgendwann stehen die ja nebeneinander in deinem imaginären, hey, das sind alle meine Babys, Regal. Und vielleicht wirst du 5 Jahre später denken, nee, der Schluss war nicht gut. Und die eine Figur kommt auch merkwürdig rüber, ne? Und von daher, warum soll es lesenden Menschen anders gehen?
Total. Und gerade wenn man so perfektionistisch auch noch veranlagt ist, dann fällt es einem auch wirklich schwer, dann das Manuskript abzugeben, ne? Und zu sagen, nee, jetzt ist es fertig und jetzt kann ich es abgeben. Und da muss man sich halt auch wirklich, muss man einmal tief durchatmen und sagen, ich habe eben das Beste gemacht. In der Zeit, die ich auch hatte, ja, Zeitdruck spielt ja auch eine große Rolle, wird bei jemandem wie Lucy Foley, die jedes Jahr ein neues Buch rausbringt, auch eine große Rolle spielen. Und dann würde ich sagen, ich habe das Beste gemacht, was ich konnte und ich bin zufrieden damit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, wo wir jetzt schon mal beim Thema Autoren und Autorinnen sind, von welchem oder welcher willst du denn jetzt unbedingt mehr lesen, weil du den ersten Roman dieses Jahr von ihm ihr gelesen hast und den auch so gut fandest?
Ja, da habe ich zwar auch in mein imaginäres Lesetagebuch schauen müssen, aber es war mir sehr schnell klar, im April ist beim Wunderlich Verlag, also gebunden, von Susanne Kaiser, Riot Girl, erschienen. Ich fand das spannend klingend. Ich habe mir gedacht, das nehme ich mir mit nach Hause. Hinten drin war ein Foto von ihr mit so ein bisschen Lebenslauf. Ich fand diesen Lebenslauf angenehm interessant, ohne so spektakulär zu sein. Das ist etwas, was mir oft auffällt bei Verlagen. Da steht dann drin, welche 11 Extremsportarten der Autor die Autoren macht, dass ungefähr 90 meist gefährliche Haustiere sind, lebt in 14 offenen Beziehungen und die Hauptwohnsitze sind Monaco, Zugspitze und Hannover-Linden, wo ich mir denke, lass doch das Buch sprechen. Susanne Kaiser war das anders. Gut, das ist nicht wirklich entscheidend, aber ich fand das Thema spannend. Der Roman spielt in München und über alle sozialen Medien gibt eine anonyme Gruppe, die nennen sich Influencers, ja, Statements raus, Aktionen gegen Gewalt an Frauen. Und das nimmt zu und dann bahnt sich was in München an einem bestimmten Tag und die Polizei weiß überhaupt nicht, wie sie wissen ja weder den genauen Tag, noch sie wissen, was passiert wo. So eigentlich das schwierigste Szenario. Und dann wählen sie eine Frau aus, die einfach sehr erfahren ist und gleichzeitig, das will ich jetzt nicht spoilern, eine wirklich hochinteressante Begabung hat und die geht mit Hilfe einer Legende ins Münchner Jugendamt, weil es gibt Hinweise, dass die Influencers junge Frauen sind, junge Mädchen, die Schwierigkeiten zu Hause haben, die Kontakt mit dem Jugendamt haben und so hofft die Polizei über ihre, sag ich jetzt mal, Agentin ganz lapidar im Münchner Jugendamt Kontakt zu den Spuren aufnehmen zu können. Und diesen Plot fand ich einfach interessant und was die Autorin daraus gemacht hat, finde ich ein hervorragendes Debüt, auch im Nachhinein. Im April ist es erschienen. Ich habe es ein paar Wochen später gelesen. Es lag hier einfach rum. Also da habe ich mir sofort gedacht, bitte, bitte schreib einen zweiten Roman möglichst schnell und den schnappe ich mir dann sofort. weil da hat so viel für mich gestimmt. Es ist die Unterschiedlichkeit zwischen Erwachsenen, Jugendlichen, ganz viele Social Media, interessante Einblicke. Die Autorin hat auch schon mehrere Sachbücher verfasst. Und das war so mein Debüt, was mir wirklich positiv hängen geblieben ist. Ich habe andere gute gelesen, ne, aber das ist einfach, ja, ne, irgendwas muss ich ja herausheben. Und das, finde ich, hat sie wirklich von meinem Lesegeschmack her wirklich verdient. Und für mich auch wieder ein Beispiel, wie du aktuelle Themen, nennen sie Gesellschaft, politisch, mit wirklich einem coolen Roman verbinden kannst. Und ich glaube auch, ich war nicht der Einzige, der so gedacht hat, weil ja auch der Wunderlich Verlag das Buch Gebunden rausgebracht hat. Also, ne, Wunderlich bringt immer gebundene Bücher, aber es hätte ja auch bei Rowohlt als Taschenbuch kommen können. Also da muss schon jemand im Verlag auch gesagt haben, für die Autorin machen wir ein bisschen was, die hat ein Hardcover verdient.
Klingt wirklich fantastisch, wie du es jetzt auch nochmal zusammengefasst hast. Und deine Begeisterung ist spürbar gewesen. Ich habe es hier tatsächlich auch noch liegen. Mal wieder ein Zeichen, dass ich das lesen muss und von meinem Stapel ungelesener Bücher befreien muss. Also als ich den Klappentext gelesen habe damals, habe ich aber auch gedacht, oha, interessant, das ist ja mal wieder der jetzt immer beliebter werdende Trope von Female Rage, also Frauen, die sich wehren. Da ist mir natürlich auch ein bisschen das Herz schwer geworden, weil ich ja noch in meiner Schublade ein unveröffentlichtes Manuskript liegen habe, was du auch gelesen hast, Christian, was eben auch genau diesen Trope bedient. Ich finde es aber toll, dass vor ein paar Jahren gab es das fast noch gar nicht. Jetzt kommt das immer mehr und das finde ich sehr, sehr gut.
Das geht mir ähnlich, weil Kriminalromane, egal welcher Couleur sie sind, leben ja von welcher Art Verbrechen auch immer, ne? Ob das eine Raubtat ist, ob das Betrug ist, ob das eine Gewalttat ist. Und ich glaube, dass sehr viel über sehr viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, da ja ziemlich maskulin dominiert war. Frage mich schon, ja, wie gesagt, bei deinem Roman, ich habe ihn ja gelesen und ich verstehe es bis heute nicht, warum Verlage sagen, Frauen dürfen sich nicht wehren, ist mir ein Rätsel, aber ich bin nur Buchhändler, ich bin kein Verleger.
Aber ein Krimi-Kenner, ein sehr versierter und deshalb habe ich natürlich damals auch gewibbert vor deinem Urteil, aber das war so positiv und das hat mich sehr bestärkt und manchmal braucht eben auch ein Stoff ein bisschen Zeit, bis er wirken kann, manchmal muss man es in die Schublade legen und sagen, Kopf hoch und weitermachen und das hat bei mir auch sehr, sehr gut geklappt, zum Glück. Aber das heißt nicht, dass dieser Roman niemals das Licht der Welt erblickt. Ja, sehr spannend. Bei mir ist es tatsächlich die Autorin, die mich überrascht hat. Es ist kein Debüt, glaube ich. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist kein Debüt. Nee, ist es nicht, weil sie tatsächlich schon unter einem anderen Namen vorher veröffentlicht hat. Gut, kann man dann so oder so interpretieren. Aber es geht um Jess Ryder. Und es ist eine britische Autorin und ich habe von ihr im Winter, also Januar oder Februar war das, Die Villa gelesen. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil mich das entführt hat nach Marbella, also nach Spanien. Und es geht um einen Junggesellenabschied, der schiefgegangen ist und die Braut ist tot. Und 3 Jahre später, glaube ich, fahren die verbliebenen Freundinnen, wenn man sie so nennen will, zurück in dieses Haus, wo die Braut eben zu Tode gekommen ist und versuchen, diesen Tod, der vielleicht ein Mord war, man weiß es nicht, aufzuklären. Und das hat mir echt gut gefallen. Das war jetzt für mich nicht so, dass ich sage, ist das allerbeste Buch, was ich hier gelesen habe, aber es war so gut, dass es mich sehr gefesselt hat und dass ich so dachte, hey, was ist das denn für eine Autorin? Von der habe ich noch nie gehört. Und das finde ich echt cool, wenn man so aufhorcht, ne? Wenn man so merkt, so hey, von der will ich noch mehr lesen. Ich habe mir sofort ein anderes Buch von ihr dann noch geholt. Das gab es dann, das habe ich dann auf dem Kindle gelesen. Das ist ein älteres gewesen, Die Geliebte meines Ehemannes. Das ist ein bisschen abgefallen zu Die Villa. Aber es war auch für mich ein völlig genießbarer Read und das finde ich immer sehr, sehr schön. Das haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Es muss auch nicht immer alles top, top, top notch sein. So ein richtig gutes Buch, was so im Mittelfeld auch so ist, auch was Feines. Und da habe ich gedacht, hey, Jess Ryder, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt, weil Die Villa ist dann nämlich auch ihr erstes Buch gewesen, was in Deutschland beim Aufbau Verlag erschienen ist. Und da habe ich gedacht, die behalte ich im Auge und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Veröffentlichung.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wie soll ich ein absolutes Lesehighlight im Halbjahr oder in den letzten 5 Jahren, wie soll ich das bewerten können, wenn ich nicht 30 andere wirklich gute gelesen habe? Weil nur dann kannst du ja meinetwegen auch noch 5 bis 10 mittelmäßige und vielleicht auch 2, die du abgebrochen hast. Nur dann hast du so ein, ja, sowas wie eine Tabelle, wo du sagen kannst, das Buch gerade war aber das absolute Highlight. Brauchst ja irgendwie eine kleine Bewertungsskala. Und ich bin auch großer Freund von, ja, weiß nicht, ob es 4 Sterne sind. Es können auch mal 3,5 sein, ne? Bei manchen Romanen reicht mir auch schon, dass ich zwar sagen kann, ich habe leichte Abzüge in der B-Note, das sage ich immer so scherzhaft, aber das Buch war wirklich gut. Ich habe es als wirklich gut gelesen. Es hat mich auf vielerlei Art gut unterhalten. Und vielleicht ist dann mal irgendwie eine Figur nicht so richtig für mich plastisch dargestellt, alle anderen schon. Vielleicht kann ich was am Ende benörgeln. Aber ja, wie gesagt, auch das vergleiche ich mit Musik. Wenn Bands früher 10 Songs auf einer Platte hatten, welche Platte hatte denn 10 hervorragende Songs? Also ich glaube, die kannst du nach Amerika in irgendein Rock'n'Roll-Museum fahren und ich glaube, selbst die 200-jährigen Wärter schütteln dann nur mit dem Kopf.
Sehr gut, ja. Welches Buch war denn dein absoluter Lieblingskrimi bislang in 2025, also dein Spitzenreiter? Das war bestimmt nicht leicht, da diese Wahl und Entscheidung zu treffen.
Das war tatsächlich schwer, weil ich finde, das ist das die Kategorie, wo ich mich ja am weitesten aus dem Fenster lehne, weil gleichzeitig sagt diese Kategorie ja, alles, was ich gelesen habe, war, ob es nun ein Mühe ist oder ein Zentimeter, darunter wirklich nachhaltig beeindruckt. Ein Hauch mehr als Liz Moore, die ich vorhin erwähnt habe, war es dieses Jahr Johannes Groschupf, ein in Berlin lebender Autor mit seinem 4. Roman für Erwachsene. Er hat auch Jugendbücher früher geschrieben. Das Buch heißt Skin City, ist bei Suhrkamp erschienen und er erzählt dir da 3 Geschichten. Das eine ist die, ja, den aktuellen Stand und den Werdegang einer Einbrecherbande, die aus Georgien, glaube ich, kommen und Berliner, ja, Einfamilienhäuser am Stadtrand nach und nach ausrauben, also einbrechen, möglichst schnell rein, schnell alles Wertvolle rausholen, schnell wieder weg, abends die Beute abliefern. Das ist die quasi die erste Geschichte. Dann wird dir eine Polizistin vorgestellt, die schon in 2 seiner bei anderen Romanen eine wichtige Rolle gespielt hat, aber keine dominante Hauptfigur ist. Ramona Winter heißt sie, glaube ich. Und da geschieht was ganz Merkwürdiges. In ihrer eigenen Familie wird ihre Schwester, ja, kann man nicht anders sagen, die wird von einem merkwürdigen Typen ganz gezielt angegangen. Er verprügelt die und geht dann wortlos wieder weg. Und das lässt sie einfach nicht los. Wer macht sowas? Warum meine kleine Schwester? Und das Dritte, da begleitest du einen frisch aus dem Gefängnis entlassenen Typ, der sich so ultra geschickt, der ist wortgewandt, der ist extrem gebildet und der mischt sich in die Berliner Kunst- und Galeristenszene ein. Und du weißt nur, der hat irgendein großes Ding vor, Betrug, aber was er dann wirklich vorhat, stellt sich erst zum Schluss raus. Und gerade mit dieser Figur gibt es auch noch große Überraschungen. Und das Besondere ist, Johannes Groschupf verbindet diese 3 Geschichten, wie ich finde, wirklich handwerklich, also meisterhaft. Dieser Roman hat ganz viel mit Berlin zu tun, also wie vielfältig Berlin ist in der guten Seite, wie aber auch manchmal möchte diese Stadt mit einem Laserschwert in 80 Stücke hauen und 79 Teile davon verbuddeln, möglichst tief. So ist halt Berlin und das beschreibt er in vielen Szenen. Er hat ein unglaubliches Gefühl für und Gespür für Straße. Eine Straße muss ja nicht immer dreckig sein, aber das meiste siehst und passiert ja eben auch auf der Straße und das kann er einfach. Und ja, der Roman hat mich begeistert. Und es gibt da so einen Mini-Makel. Ich finde den Titel in Verbindung mit dem Cover, weil es ist ein rasierter Männerkopf mit einem großen Hals-Tattoo drauf. Titel, wie gesagt, Skin City, na ich. Und 80% der Hammett-Kunden haben an Skinheads gedacht. Das spielt in diesem Roman überhaupt keine Rolle. Ein Typ mit kurzen Haaren. Und es gibt auch jemanden mit einem Tattoo. Aber das ist Rummäkeln in 80. Dimension. Das ist einfach was ich nicht verstanden habe. Ich habe sogar, das tue ich selten, mit dem Autoren gesprochen. Und der meinte, dass den Titel war einer seiner Vorschläge. Mit dem Cover hat er nichts zu tun. Kannst ja was anderes häkeln oder was drauflegen. Aber der Roman ist fantastisch. Das ist für mich so mein Highlight.
Total interessant. Vor allem, wenn du sagst, das Cover hat gar nichts zu tun mit dem Inhalt, dann ist es ja, wie wir im Journalismus sagen, eine Textbildschere eigentlich. Also das ist überraschend, ne? Da müsstest du eigentlich mal, du hast ja Kontakt in die Verlage, mal jemanden bei Suhrkamp ansprechen und fragen, was da die Idee hinter war, weil irgendwas werden die sich ja gedacht haben dabei. Aber das hat mich tatsächlich, ich habe es ja auch schon im Hammett liegen sehen, aber das hat mich auch abgeschreckt, muss ich sagen, weil ich diese Geschichte nicht hinter diesem Cover erwartet hätte. Aber jetzt, wo du sagst, es ist dein Top-Read, werde ich das auf jeden Fall auch lesen. Mein Lieblingsbuch bislang 2025 ist ein englisches, muss ich leider sagen. We Used to Live Here von Markus Kleber. Ich habe es, glaube ich, in unserem allerersten Podcast, Christian nickt, es müsste unser allererster Podcast gewesen, unsere allererste Podcast-Folge. Es ist ein Roman, der sich nicht so leicht einordnen lässt. Ich finde, es ist zu großen Teilen ein Thriller, aber es hat viele Horrorelemente. Und den habe ich im Januar gelesen, nachdem ich aus den USA zurückgekehrt war. Januar oder Februar. Boah, jetzt weiß ich, ich will jetzt nicht lügen. Auf jeden Fall irgendwann im ersten Quartal, im Winter, es war noch winterlich. Und es geht um ein Paar, das ein Haus kauft, ein altes Haus und das sanieren und renovieren möchte. Und plötzlich klingelt es an der Haustür. Die eine Frau ist alleine, die andere Frau ist unterwegs. Und es klingelt an der Haustür und davor steht eine Familie und der Mann sagt, hey, wir haben hier mal oder ich habe hier mal gelebt. Als Kind dürfte ich reinkommen und mich mal umsehen und meiner Familie das zeigen. Und ich kriege direkt schon wieder Gänsehaut. Obwohl dieses Leseerlebnis schon Monate her ist, das ist so gut beschrieben, weil man auch so mitfühlt mit dieser Eve, das heißt die Hauptfigur, dass, wie sie diese Leute nicht los wird. Und ich finde, das, da kann sich, glaube ich, jeder, der nicht super selbstbewusst ist und da kann sich jeder, glaube ich, mit identifizieren, wenn so jemand klingelt bei einem selbst und man die Leute halt, man aus Freundlichkeit die Leute hineinbittet, obwohl es einem eigentlich gerade gar nicht passt und dann wird man sie nicht mehr los. Und das ist so gut geschrieben, auch diese Gruselelemente im Haus, was dann ja auch passiert. So ein altes Haus hat ja auch immer so was Mystisches. Ich habe aber noch nie eigentlich einen Thriller gelesen, der mit diesem Horror auch spielt. Und das hat jetzt so ein bisschen die Tür für mich auch geöffnet. Deswegen auch meine andere Empfehlung mit Lisa Enger und Apartment 5B. Und das war aber für mich so gut. Ich bin wirklich durch die Seiten geflogen, obwohl es auf Englisch war. Das ist ja manchmal auch nicht ganz so einfach wie auf Deutsch. Ja, ist nun mal nicht die Muttersprache, selbst wenn man es gut spricht. Und ich habe nur gedacht, Wahnsinn, wie geht dieses Buch weiter? Und wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und es war dann tatsächlich so, dass das Ende eigentlich, das muss ich jetzt mal sagen, ein sehr, sehr offenes Ende war. Und deshalb sind die Bewertungen auch ein bisschen durchwachsen. Also es hat schon Hype auch in den USA gehabt. Aber die Bewertungen sind teilweise auch nicht so gut, weil die Leute sagen, meine Fragen werden gar nicht geklärt. Und da, finde ich, muss man aber auch manchmal den Mut haben zu sagen, das ist okay. Und da geht dann halt mein Kopfkino los und ich überlege mir jetzt, was kann die Lösung sein? Und was sind, ne, was für verschiedene Szenarien, die da vielleicht aufeinandertreffen oder welches ist das Wahrscheinlichste? Und da gibt es zahlreiche Einträge auch auf Reddit und da habe ich mich dann auch durch die Foren gekämpft und so, weil ich das so spannend fand. Also dieses Buch, das hat auch noch viel in mir nachgewirkt. Ich bin, was das angeht, eigentlich nicht so, dass ich sage, oh Gott, Bücher verängstigen mich. Das habe ich noch, da habe ich wirklich Freundinnen, die sagen, oh, ich kann sowas gar nicht lesen, zum Beispiel Thriller und Krimi, weil ich grusele mich zu sehr. Das habe ich nie gehabt und bei diesem Buch habe ich aber schon mal gecheckt, ist die Haustür wirklich abgeschlossen. Und das fand ich schon sehr, sehr cool, dass das mit mir gemacht hat. Und man muss dazu sagen, Christian, du hast es mir letzte Woche geschickt. Es kommt jetzt auch in Deutschland raus. Endlich. Es kommt beim Goldmann Verlag heraus. Heißt auf Deutsch Die Besucher. Wenn du sie hineinlässt, werden sie nie wieder gehen. Bin sehr gespannt. Sie haben es als Roman gelabelt. Finde ich auch interessant. Also da werden manche, glaube ich, einen Schreck kriegen, wenn sie es lesen. Und erwarten, dass sie da so einen schönen, gemütlichen Roman kriegen. Vielleicht, weil es auch nicht so leicht zu kategorisieren ist. Aber sehr, sehr cooler Read gewesen. Ich freue mich auch auf mehr von dem Autor. Hat ja auch eine sehr interessante Geschichte. Haben wir in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Könnt ihr ja nochmal reinhören. Genau, das war mein Highlight.
Cool. Ich werde es dann, wenn die deutsche Übersetzung kommt, ganz bestimmt lesen, weil allein dieses Setting, dass da Leute von außen ganz klassisch quasi an der Tür klopfen und sagen, hey, können wir mal rein? Und das ist ja bestimmt am Anfang gar nicht merkwürdig mit dem Argument hier, ich habe mal gewohnt. Nur sowas gibt es ja tatsächlich. Oder ich habe mal im Haus nebenan gewohnt. Das finde ich einfach spannend, weil oft sind ja die alltäglichen Sachen, die dann aber doch ein bisschen ungewöhnlich werden, wie du schon erwähnt hast, fast noch spannender, weil du kannst sie auf dich beziehen. Also du kannst sagen, das könnte mir auch passieren. Ich habe schon viele Romane gelesen, wo ich dachte, egal was noch in meinem Leben kommt, aber sowas wie in dieser Geschichte möchte ich nicht erleben. Weil du biegst links ab und erlebst ein anderes Leben in Zukunft, als wenn du rechts aus der Haustür gegangen wärst. Das kennt, glaube ich, jeder, der nachdenkt. Aber ja, dafür sind Bücher da, finde ich.
Das stimmt. Ja, schön. Ich hoffe, wir haben euch einiges an Inspirationen mitgegeben. Und mit Blick auf die Uhr, vielleicht wird das sogar unsere längste Folge aller Zeiten. Oha. Christian, jetzt kommen wir zu unseren Neuerscheinungen. Ja. Was gibt's denn Spannendes im Juli? Auch in diesem Monat kommen ja 134 neue Bücher im Feld der Kriminalliteratur raus. Und sag doch mal, was ist denn einer deiner Favoriten?
Also worauf ich mich wirklich diebisch freue, ist ein niederländischer Autor. Der hat früher schon mal beim Graphit Verlag veröffentlicht. Jetzt ist er bei HarperCollins Hamburg. Charles Dentex heißt er. Das Buch wird heißen Repair Club. Der Countdown läuft und bei Repair Club könnte es bei einem oder anderen klickern, weil vor einem Jahr ist der erste aus der beginnenden Serie Repair Club erschienen. Den fand ich ja ähnlich überraschend gut wie vorhin in der Überraschungskategorie mein Buch. Und du begleitest vier ältere Menschen, die haben einen Repair Club, ne, die bewerben das in der Nachbarschaft, du kannst da hinkommen, deinen Föhn, den du nicht wegwerfen willst, der aber nicht mehr funktionieren, bringst du da hin und die reparieren ihn dir. Ne? Und wenn du Lust hast, wirfst du einen Euro in eine Box, aber musst du auch nicht. Einfach, die machen das, damit sie was zu tun haben. In dem ersten war es dann so, dass plötzlich ein Anruf kam und du hast gemerkt, den Namen, den der Anrufer genannt hat, das war der alte Agentenname, eins dieser vier Mitglieder des Repair Club. Und dann hast du überhaupt erst erfahren, dass das alles ehemalige Agenten und Agentin war. Und im zweiten, wie gesagt, mit dem Untertitel Der Countdown läuft, ist es auch eine alte Geschichte, die mit der Zeit des Chefs von diesem Repair Club, als er Agent in Afghanistan war bei einem Einsatz, zu tun hat. Und ich, wie gesagt, von diesem weiß ich ja noch nichts. Der kommt ja erst, glaube ich, in der zweiten Julihälfte. Aber da freue ich mich wirklich drauf, weil das mal wieder eine beginnende Agentenspionageserie ist, die ein bisschen anders aufgezogen ist, trotzdem ganz viele klassische Elemente hat. Ja, und da freue ich mich einfach drauf. Und sobald er da ist, schnappe ich ihn mir.
Sehr gut. Mein erster Favorit oder das, worauf ich mich am meisten freue, das Buch, ist von Sophie Starver, Eine falsche Lüge. Das ist ein Thriller, der im Fischer Verlag erscheint, am 16.07., den es aber als E-Book schon ab 1.07. gibt. Und das ist das Debüt einer Autorin, die in Kalifornien lebt. Und es geht um Sloan. Und Sloan ist eine verdammt gute Lügnerin, nicht weil sie es muss, sondern weil sie es einfach gern macht. Und als sie einem kleinen Mädchen im Park hilft und sich als Krankenschwester ausgibt, trifft sie auf deren Vater und die Familie sucht, wie der Zufall so will, gerade ein neues Kindermädchen und stellt Sloan ein. Sloan versteht sich auch mit der Mutter Olivia hervorragend, wird aber immer mehr zu einer Version von Olivia, beginnt sie also krass zu kopieren und Olivia ermutigt das auch noch. Und da fragt sich Sloan dann irgendwann, ist die Familie vielleicht viel schlimmer als sie selbst? Und das fand ich irgendwie ganz spannend, darauf freue ich mich sehr.
Ja, es klingt gut. Ich habe auch noch einen gefunden, ich glaube auch zweite Julihälfte, ein Debüt für uns hier in Deutschland, eine britische Autorin, die heißt Sophie Morton Thomas, also Morton Thomas Doppelname. Das Buch wird in der deutschen Übersetzung Das Nest heißen und das ist reines Bauchgefühl. A, lese ich gerne Debüts, aber natürlich nicht jedes Debüt. Aber was ich hier spannend fand, ist einmal der Verlag Pendragon, ein kleiner Krimi-Verlag aus Bielefeld, den ich sehr schätze, die mutig sind, die Sachen verlegen, die woanders einfach nicht sichtbar sind. Und hier begleitest du Fran, eine junge Mutter, die sich ja prima um ihr Kind kümmert und irgendwann erfährt, dass in der Schule des Kindes eine Lehrerin verschwunden ist. Und durch dieses Verschwinden ändert sich die Stimmung in dieser kleinen Gemeinde. Ich glaube, irgendwo an der Westküste Großbritannien spielt das ziemlich ländlich, wenn ich es richtig vom Klappentext mich dran erinnert habe. Und was das Ganze dann noch befeuert, ist, dass genau zum Zeitpunkt des Verschwindens dieser Lehrerin tauchen wandernde Sinti und Roma auf. Und das führt sowieso zu Spannungen, weil die Dorfbevölkerung das nicht gerade cool findet. Als dann aber diese Lehrerin verschwindet, heizt sich das Ganze an. Und das fand ich einfach ein spannendes Setting. Das gab es vielleicht schon in anderen Romanen ähnlich auch, mit Außenseitergruppen oder vermeintlichen Außenseitergruppen oder Vorurteilen. Aber hier dachte ich so cool, dass bei dem Verlag dann ein deutsches Debüt, also deutschsprachigen Debüt, ja, das da freue ich mich drauf. Und meine ich auch, Mitte Juli kommt der.
Klingt auch sehr gut. Meine zweite Wahl ist Ellie Condy. Die hat den Thriller geschrieben, Pretty Perfect. Der erscheint am 15.07. bei Rowohlt Polaris als E-Book schon am 1.07. Und ja, Untertitel ist Die perfekte Hochzeit, der perfekte Mord. Und das scheint mir wieder auch ein Destination-Thriller zu sein, denn es geht um Ellery, die zu Gast auf einer Hochzeit im Luxushotel Broken Point ist. Dorthin führt aber nur eine schmale Brücke. Und in der Nacht vor der Hochzeit zieht ein Sturm auf. Und am nächsten Morgen ist nicht nur die Brücke zerstört und die Gäste sind ja somit gefangen, sondern es treibt auch eine Leiche im Pool. Und da haben wir, hoffe ich mal wieder, den von mir auch sehr geliebten Trope A Tight Circle of Suspects, also ein enger Kreis von Verdächtigen, was ja Agatha Christie auch immer gern gemacht hat. Und ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Und ich habe jetzt doch schon für meine Verhältnisse länger kein Destination Thriller gelesen. Christian lacht hier schon. Der weiß ja, dass das mein aktuell liebstes Genre ist. Nee, und deswegen glaube ich, dass das auch ein perfekter Thriller für den Sommer ist. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Also mal gucken.
Ja, ich habe hier leicht geschmunzelt, weil ich dein Faible für Destination Thriller, wie du sie nennst, ja kenne. Weiß, dass du das ja auch bemerkst. Ich lache nicht darüber, dass du die so gerne liest, sondern ich finde es toll, mit welcher Begeisterung du dabei bist. Du auch drüber sprechen kannst ja auch. Und für mich ist das so ein tolles Beispiel, dass Sachen in der Literatur wie in der Kriminalliteratur ja auch vor 100 Jahren schon da waren. Warum auch nicht? Und damals war es halt irgendwie das alte englische Landhaus. Und es wurde zu einer Gesellschaft eingeladen, 11 Gäste und plötzlich alle 11 sind da. Es kommt natürlich ein Schneesturm, der irgendwie sämtliche Ein- und Ausfahrten versperrt und dann klopft es an der Tür und noch ein 12. kommt. Das gab es wirklich schon vor 100 Jahren, warum auch nicht? Und ich finde es cool, wenn so bestimmte Sachen modernisiert werden. Ne, heute, ich glaube, mit meinem alten englischen Landhaus hast du weniger Fans, weil das einfach schon so oft genommen wurde. Aber eine coole Insel, 5 Freunde, Freundinnen treffen sich. Ne, es gibt irgendwie leckere alkoholfreie Cocktails. Das Essen ist umsonst. Es ist eine nette Temperatur. Du kriegst eine Massage. Das Wasser ist kristallblau. Und trotzdem lodert ja irgendwas im Hintergrund, meinetwegen zwischen denen auf. Eine alte Geschichte platzt hoch. Und das ist modern, aber irgendwie auch oldschool. Und ich finde das toll, wenn sich auch etwas so lange hält, weil es ja dann auch für diese Grundidee spricht. Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein drittes gefunden. Wie gesagt, erscheint ja auch erst im Juli, in der zweiten Julihälfte. Ein, meine ich, Debüt von einer italienischen Autorin, Chiara Valerio. Das Buch wird Blinde Flecken heißen und es spielt es ist eine Kleinstadt, ich weiß gar nicht wo in Italien. Und da ist es so, die weibliche Hauptfigur heißt Lea und ist ziemlich begeistert, befreundet mit einem Frauenpaar, Vittoria und Mara. Und diese Vittoria ist irgendwann nicht mehr da, weil sie in der Badewanne ertrunken sein soll. Und für Lea ist das undenkbar. Und es ist halt so, dass ein Unfalltod herausgegeben wird oder für die Gerichtsmedizin feststeht. Und ich glaube, dass es über dieses, was ist da wirklich passiert, noch was auch mit diesem Leben in dieser kleinen Gemeinde, der Faszination von der Lea auch für dieses Frauenpaar zu tun hat. Und auch da ist es so, ich gehe manchmal, nicht immer natürlich, aber manchmal auch ein bisschen nach Verlagen. Und der kleine, feine Kein und Aber Verlag aus der Schweiz hat ein kleines, wie ich finde, sehr sorgfältig ausgewähltes Programm, sowohl Kriminalliteratur als auch Literatur. Und da freue ich mich drauf.
Klingt auch sehr interessant. Ach, ich finde das toll, dass du anknüpfend an unsere letzte Folge auch hier aus kleinen Verlagen wieder Tipps für unsere Hörerschaft hast. Und auch für mich. Also klingt alles wieder sehr, sehr gut. Mein letzter Favorit für den Monat Juli ist, es gibt natürlich, das müssen wir auch dazu sagen, auch das ist wieder sehr subjektiv. Also ich glaube, wir könnten hier auch 5, 6, 7, 8 Bücher nennen, die wir uns gerne ins Bücherregal stellen würden. Da müssen wir uns aber einfach für 3 entscheiden, weil sonst sprengt das den Rahmen dieses Podcasts auch. Meine Wahl ist noch Not Quite Dead Yet von Holly Jackson. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das kommt am 17. Juli bei Lübbe raus. Und das ist ja eine Autorin, die schreibt eigentlich Spannung für Jugendliche. Sie ist vor allem bekannt geworden für ihre wirklich immens erfolgreiche Reihe A Good Girl's Guide to Murder, die auch verfilmt worden ist. Und das ist also nun ihr erster Thriller für Erwachsene. Und es geht um Folgendes. Die 27-jährige Jet wird in der Halloween-Nacht von einem Angreifer in ihrem eigenen Haus brutal niedergeschlagen. Ich merke schon, es gibt bei mir ein Thema. Diese Folge, das hängt viel mit Haus und Wohnung zusammen. Sie wird jedenfalls brutal niedergeschlagen und als sie erwacht, erhält sie eine niederschmetternde Diagnose. Aufgrund eines Aneurysmas wird sie nur noch eine Woche leben. Und das finde ich schon recht krass. Sie fragt sich dann, wer in ihrem Umfeld will ihren Tod und will dann ihren eigenen Mord aufklären. Und das finde ich so spannend. Sie hat noch 7 Tage Zeit, aufzuklären, wer ist dafür verantwortlich, dass sie am Ende wahrscheinlich sterben wird. Also ich gehe mal davon aus, oder es gibt noch eine große Überraschung, das weiß ich nicht. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Aber das finde ich sehr, sehr toll. Vor allem, weil ich das auch immer interessant finde, wenn Autoren auch mal die Genres switchen. Na, also wenn man sagt, ich habe immer für Spannung geschrieben oder so, wie du auch sagtest, eben von dem Autor von Skin City, der hat auch 4 Kinderbücher oder Jugendbücher geschrieben und dann sagt man plötzlich, hey, ich will auch mal ins Erwachsenenfeld rein oder auch umgekehrt. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Welcher Krimi spricht euch denn im Juli besonders an? Könnt ihr uns auch gern mal mitteilen, wenn ihr mögt. Und jetzt kommen wir zu unserer Buchempfehlung. Wir haben wirklich schon mehrere Anfragen für Buchempfehlungen bekommen und wir werden alle abarbeiten, versprochen. Also nicht wundern, wenn ihr uns geschrieben habt und noch nicht gleich in der nächsten Folge dran seid. Diesmal ist es unsere Hörerin Christiane, die dran ist. Die hat uns gemailt. Sie ist Vielleserin, hat aber um Krimis fast immer einen großen Bogen gemacht. Sie sagt zu gewalttätig, zu blutig, zu brutal. Sie schreibt, ich freue mich über euren Podcast, da so etwas noch nicht existiert und ich höre euch einfach gern zu. Oh, sehr lieb, danke Christiane, freuen wir uns sehr. Durch euren Podcast hatte ich überlegt, ob ich Krimis nicht doch nochmal eine Chance geben soll. Also Christian, da müssen wir jetzt aber auch echt mal sagen, wie toll, oder? Dass jemand wieder oder überhaupt zu den Krimis findet durch unseren Podcast.
Ja, das ist ein herzerwärmendes Lob und dann auch zu sagen, ich habe damit eigentlich abgeschlossen, so vieles ist mir irgendwie zu gewalttätig, zu blutig und ihr stellt aber auch, das kann man ja glaube ich sagen, wir stellen ja auch ein bisschen andere Sachen, andere Stoffe vor, andere Bücher und dann uns zu fragen, das finde ich auch toll, also das hat mein kleines Herz erfreut.
Meins auch. Sie schreibt, ich finde mich in dem Krimi-Dschungel aber leider nicht zurecht. Jetzt möchte ich doch nochmal mit Krimis anfangen, weil es eine gute Abwechslung zu Romanen ist. So, bislang hat sie Vivica Steen, diese Midsommar-Reihe und Sebastian Bergmann-Reihe gelesen, fand die auch beide gut, wobei ihr die letztere etwas zu gewalttätig und zu blutig war. Und nun fragt sie, könnt ihr mir Krimis oder eine Reihe zum Einstieg in die Kriminalliteratur empfehlen? Gern etwas, was den Krimi mit Roman verbindet.
Bei dem zweiten von ihr genannten, ne, diese Sebastian Bergmann-Reihe, das ist ein Psychologe, der hinzugezogen wird zu Fällen. Dieser Mann ist genial, der ist fachlich, beruflich brillant. Er ist aber einer der unsympathischsten Romanfiguren, die man sich vorstellen kann. Das wäre mir als erstes eingefallen. Und Jort und Rosenfeld heißen die beiden Autoren. Aber mit der Härte, mit dem vielleicht zu gewalttätig, das kann ich schon nachvollziehen. Ich habe so ein bisschen tatsächlich im Hemmet mit ihrem Wunsch, einen Zettel, bin ich so die Regale abgegangen und ich habe einfach mal für die Christiane 2 Autorinnen rausgesucht, zwar mit jeweils einem Buch, aber beide Autorinnen haben mehr geschrieben und sie kann sich im Grunde auch im Netz oder in der Buchhandlung ja auch die anderen Bücher mal anschauen. Ne, beide sind prominent eigentlich auf dem deutschen Buchmarkt vertreten. Das eine ist die britische Autorin Kate Atkinson. Den Roman, den ich jetzt ja, erstmal Bauchgefühl passend finde, heißt die 4. Schwester. Was Kate Atkinson auszeichnet, ist eben keine Brutalität, keine blutigen Szenen, nichts Schauerliches, was da in Einzelheiten dargestellt wird. Und bei der 4. Schwester, wie man schon ahnt, ist es eine Familiengeschichte. Das zeichnet Kate Atkinson häufig aus, dass es sehr psychologische Familienromane sind. Und das, ja, fällt mir einfach, das ist mir relativ schnell eingefallen. Was ich auch persönlich mag, ist vielleicht für die Christiane auch ganz gut, wenn sie die mal sich in der Buchhandlung anguckt oder im Netz die Klappentexte, die Inhaltsangaben anguckt. Es gibt eine Hauptfigur, das ist Brody, aber es gibt keine so festgefügte Reihenfolge. Und deswegen kann sie da auch durchaus ein anderes Buch jetzt mit dem Beginn mal reinschauen. Ne? Und ja, die zweite Empfehlung ist eine irische Autorin, Tana French. Der Roman, ich habe ihn zwar auch als ersten gelesen, aber es ist irgendwie einer meiner Favoriten von ihr, der heißt Geheimer Ort. Ist übrigens eine eher klassische Geschichte. Es geht um ein Mädcheninternat und irgendwann hängt am schwarzen Brett von diesem Mädcheninternat ein Zettel, ich weiß, wer es getan hat. Und ich glaube, etwa ein Jahr vorher ist ein Schüler, ich weiß gar nicht mehr, welche Funktion der hatte, ob der in der Nachbarschule war. Jedenfalls ist der zu Tode gekommen, es ist nie aufgeklärt worden und jetzt hängt plötzlich ein Zettel, ich weiß, wer es getan hat. Und damit ganz klassischer Anfang beginnt, dass ja auch die Täter plötzlich weiß, da ist jemand, der behauptet, wer war es. Und bei diesen sowohl Privat- als auch Polizeiermittlungen begleitest du ja den Romanplot einfach und ich glaube, so mit den Vorgaben sind das halt zwei ganz gute Alternativen. Und ja, ein Versuch ist es auf alle Fälle wert.
Gerade bei dem zweiten bin ich auch hellhörig geworden. Das klingt auch genau nach etwas, was ich gerne lesen würde. Wie cool. Notiere ich mir auch mal jetzt direkt. Ich habe die gerade nebenbei gegoogelt und habe gesehen, die sind ja beide auch schon ein bisschen älter. Das finde ich total toll, dass du ja auch immer wieder so Backlist-Titel oder wir ja auch beide immer wieder Backlist-Titel auch ins Feld führen und vorschlagen. Mir ist gerade spontan eingefallen, wenn sie vielleicht auch noch, wenn sie jetzt sagt, oh, die finde ich beide total super und ich will jetzt mehr, 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 dann könnte sie natürlich auch mit etwas Aktuellerem noch weitermachen. Was denkst du denn darüber, wenn sie wüsste von Freida McFadden? Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber ich finde, das ist so ein klassisches, auch Thriller-Einsteigerbuch. Also ich finde, es ist auch nicht, glaube ich, nicht blutig. Ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass da irgendwelche krass brutalen oder blutigen Szenen waren. Und das habe ich tatsächlich letztens meinem kleinen Cousin geschenkt. Der ist 18 und der hat noch nie irgendwas aus der Spannungsliteratur gelesen. Und der hat das an einem Tag wirklich weggelesen und war so begeistert. Und dann dachte ich, das ist auch eigentlich ein tolles Buch für Einsteiger, oder?
Absolut. Ich bin tatsächlich so, das meinte ich vorhin in meiner Schilderung, die Regale abgehen. Ich stehe dann wirklich im Laden und gehe so die Regale. Ich habe einen ziemlich schnellen Blick für Bücher. Was könnte passen, was nicht. Da bin ich gar nicht beigeblieben. Aber du hast vollkommen recht. Es ist ja Zufall. Wir beide haben Freida McFadden. Du hast sie etwa vor mir entdeckt, glaube ich. Ich habe sie auf Empfehlung aus dem Verlag gelesen. Und wir waren ja vor allen Dingen von den ersten beiden wirklich sehr ähnlich aus ähnlichen Gründen sehr angetan. Und vor allen Dingen der erste stimmt. Das also vollkommen recht. Der würde für Christiane, glaube ich, passen. Weil der lebt ja von dieser Idee. Ich habe gerade nochmals, du den Autorennamen plus den Buchtitel genannt hast, überlegt. Ich bin mir auch sicher, dass er nicht brutal ist oder explizit Gewaltdarstellung. Na, das braucht die Autorin auch gar nicht. Das zeichnet sie auch aus.
Und die hat ja auch viel geschrieben. Da kann man also, ja, wenn einem das gefällt, auch dranbleiben.
Genau. Das finde ich auch immer ganz cool, wenn du jemanden neu entdeckst und dann guckst du nach oder vielleicht weißt du es auch vorher schon und siehst, da sind noch 7 Bücher. Ey, wie cool ist das denn? Ne, das ist ja, weiß nicht, du gehst irgendwo lang, siehst eine Erdbeere, die total gut schmeckt und dann sind da noch 6. Das ist doch ein Highlight.
Ich muss schon wieder lachen, Christian, über deinen Vergleich. Ja, sehr gut. Toll. Also, wenn auch ihr eine Buchempfehlung benötigt, Themenvorschläge habt, wie gesagt, immer gerne her damit. Fragen oder konstruktives Feedback, dann schreibt uns eine Mail an hallo@krimi-duett.de. Wir antworten nicht immer sofort, weil da auch wirklich jetzt mit jeder Folge mehr kommt und da freuen wir uns aber wahnsinnig drüber. Wir lesen auch alles und es dauert vielleicht manchmal auch 1, 2 oder 3 Wochen, aber dann kriegt ihr auch eine Antwort und natürlich nehmen wir euch dann auch in unsere Buchempfehlungsliste auf. Und in 2 Wochen sind wir auch wieder da mit unserer Rubrik 2 Stimmen, ein Buch. Diesmal, es steht ja schon fest, mit Auf der Lauer liegen von Liz Nugent. Und noch bis 12. Juli könnt ihr uns euren Leseeindruck mailen oder ihn mit uns auf Social Media teilen, wie ihr mögt. Oder das Buch natürlich auch einfach so lesen und dann umso gespannter zuhören, wenn wir uns dazu austauschen, um eben Teil unseres kleinen Krimi-Duett-Buchclubs zu sein. Apropos Social Media, wenn ihr noch mehr Lesetipps haben wollt oder euch Einblick ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram oder TikTok oder beides. Ihr findet mich unter Caroline Frei oder auch Caroline Autorin. Und falls ihr ein neues Buch benötigt, geht im Hemmet in der Friesenstraße vorbei oder bestellt portofrei online. Außerdem könnt ihr auch den monatlich erscheinenden Newsletter des Hemmet abonnieren. Der nächste kommt ja jetzt auch schon wieder bald, Mitte Juli. Und ihr findet nun auch auf der Webseite des Hemmet prominent gleich oben alle Bücher verlinkt, über die wir in der jeweiligen Podcast-Folge sprechen. Ja, das finde ich ja toll, Christian. Das hast du jetzt neu, ne?
Ja, ist eine schöne Geschichte. Mein guter Freund und Webmaster Christoph, der nicht mehr in Berlin wohnt, aber dem Hemmet ja über seine Rolle als Webmaster sehr verbunden ist, der findet diese Podcast-Idee toll, weil der ist immer für Bewährtes, aber auch mal was Neues ausprobieren. Und dann hat er gesagt, pass auf, wenn eure Feierwoche vorbei ist, dann setzen wir das mal auf die Startseite, weil da ja auch Leute hingucken, die vielleicht gar nicht wissen, dass wir einen Podcast haben. Das ist ja so, wir sind ja nicht von Verlagen gesponsert, wir haben keine Heißluftballons, 80.000 Stück am Himmel, die nur Krimi-Duett draufstehen, wo dann alle gucken würden, was ist denn Krimi-Duett oder Krimi-Duett oder wir lassen auch keine Elefanten durch die Straßen ziehen, das verbietet sich schon aus Gründen des Tierschutzes. Das heißt, im Grunde leben wir von Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben mal ja von der Startseite vom Hemmet, wo ja jeden Tag auch ein paar Leute drauf gucken. Und ich fand diese Idee cool, gerade auch mit dem einfach nur Autortitel darunter, kannst da anklicken, dann siehst du, worum geht es. Ah nee, ich meinte ein anderes und so. Das hat er cool gemacht und da sei ihm auch nochmal im Krimi-Duett-Namen wirklich für gedankt, weil das war schon ein bisschen seine Idee. Christoph ist da einfach gut. Er guckt immer, was machen andere, was kann man übernehmen, was ist unnötig, was erfreut die Leute. Das ist etwas, was ich sehr schätze bei Leuten, die Webseiten planen, bauen, gestalten, gehört ja auch dazu.
Eine fantastische Idee, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank auch an unsere Hörerschaft. Ihr habt es gerade gehört, Mund-zu-Mund-Propaganda ist sehr wichtig für uns. Also empfehlt uns gerne online, offline. Danke auch, dass ihr regelmäßig einschaltet. Wir sehen es ja auch an den Quoten, nenne ich es jetzt mal Sendungsquoten, wie früher im Fernsehen. Und mit 5 Sternen uns auch bewertet. Da freuen wir uns so, so sehr. Und das hilft uns auch wirklich extrem weiter. Macht gerne weiter so. Wir freuen uns. Und wir sehen auch immer wieder, Spannungsliteratur verbindet einfach. Das merken wir hier an diesem Podcast, in diesem Podcast, haben es aber auch an der Festwoche im Hemmet erlebt. Und ich muss auch ehrlich sagen, Christian, ich war ja 2 Tage im Hemmet, Montag und Dienstag. Und ich fand das so toll. Ich fand auch dein Team so toll. Das muss auch nochmal ganz lieb gegrüßt werden hier an dieser Stelle. Ich mochte den Spirit so. Also wenn ich in Berlin wohnen würde, wohne ich ja nicht mehr. Möchte ich auch nicht mal wieder zurück. Aber fand trotzdem, wenn ich dort wohnen würde, ich würde sofort anfangen bei dir im Hemmet. Oder wenn du dann in Rente gehst, würde ich sofort übernehmen. Also es ist wirklich ein großartiger, sensationeller Laden und auch der Vibe. Ich habe ja beobachtet, wie viele Leute auch gekommen sind, mit Geschenken teilweise, dir gratuliert haben. Und da war so eine Herzlichkeit zu spüren und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Was ist denn dein Fazit jetzt, nachdem du es jetzt auch mal einige Wochen sacken lassen konntest?
Ja, also mein Fazit ist zu 100% positiv. Ne, dazu kann ich ja auch sagen, es ist sehr ungewöhnlich. Wir haben, also das Hemmet-Team besteht außer mir ja noch ganz wichtig. Wir sind zu viert, wir sind wirklich ein Team. Und außer mir ist das eben noch Robert, das ist Christine und das ist Inchi. Und damit begann es zum Beispiel so, dass wir am Montag zum ersten Mal alle 4 im Hemmet waren. Zumindest für 2 Stunden. Das heißt, Inchi und Christine haben sich, wenn du so willst, an diesem Montag kennengelernt und das am ersten Tag der kleinen Jubiläumswoche. Und das haben wir eben auch gemacht. Ja, die Idee kam einfach und wir haben eben auch kein Foto von uns 4. Ich könnte Montag ein Foto von mir und Robert machen. Ich könnte am Mittwoch ein Foto von mir und Christine machen, am Samstag von Inchi und mir, weil ich bin nun mal meistens da, aber kein Foto zu 4. Und da passte das ja wie die Faust aufs Auge, dass du da warst, deinem Smartphone und ziemlich viele gute Fotos gemacht hast. Das ist nur so ein Detail einfach, was auch schön war in dieser Woche, was wir gar nicht so bewusst hatten. Ja, wenn man das versucht zusammenzufassen, es war, wie gesagt, dass wir 6 Tage gefeiert haben, entsprang nicht irgendwelchen Größenwahn, Ideen, sondern das war einfach, wir haben gedacht, feierst du Montag, kann der nicht, feierst du Samstag, kann die nicht. Das Hemmet, wie du gesehen hast, ist klein, es sind 2 Räume auf 35 Quadratmeter verteilt, da kannst du nicht 100 Leute erwarten. Wo sollen die sein? Also dann müssten wir die Bücher rausräumen und ein Stück der Straße sperren und das hatte ich nicht vor. Deswegen haben wir das 6 Tage während der Öffnungszeiten gemacht. Ja, ich hatte das Gefühl, 3/4 der Nachbarschaft, 1/4 vom ganzen Kiez und der Kreuzberger Kiez ist wirklich groß, waren da. Es waren schreibende Menschen da, hat mich auch gefreut, genauso wie auch Verlagsleute waren da. Haben gratuliert, ja, schöne, herzerwärmende, wie auch skurrile Geschenke. Hast du schon erwähnt, selbst gemalt, selbst gebastelte Sachen. Die Crew vom Otherland, das ist ja eine weitere fantastische Buchhandlung im wahrsten Sinne, die im gleichen Haus skurrilerweise sitzen. Deren Team besteht aus 7 Leuten, die haben uns die witzigsten Geschenke gebracht, aber auch sehr herzliche Worte, die können das eben miteinander verbinden. Wir haben eine überraschend tolle Presse auch gehabt. Das haben Berliner Zeitungen berichtet. Das ist ja auch nicht so alltäglich. Viele haben das eben auch gesehen, sowohl Presse als auch Kiez. Was existiert eigentlich noch 30 Jahre? Vielleicht ist das noch Coca-Cola oder es sind große Verlage, aber vermutlich auch Microsoft und der Internetgigant mit dem großen A. Aber wenn du so an Ladengeschäfte denkst, ist 30 Jahre schon mal eine coole Hausnummer. Und das hat uns auch die Nachbarschaft und der Kiez gezeigt. Das ist etwas, was wir so gar nicht einplanen konnten. Wie willst du sowas planen? Aber es war ein großes Thema auch, ne? Wie verändern sich Kieze? Ne? Du hast die Ecke ja gesehen. Du wirst sie auch von früher kennen. Das ist eine Hochpreisecke, wo, wenn ein Laden rausgeht, freut sich der Vermieter, erhöht die Miete. Ne? Da gab es ganz aktuelle Beispiele, leider auch in unserer Feierwoche. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal 3-mal auf Holz. Wir sind davon erstmal nicht betroffen. Wir haben einen guten Vermieter. der möchte auch, dass wir da drin bleiben und wir tun da ja auch alles für. Ja, und das war einfach eine bewegende Woche. Ich hatte zwei Abende, wo ich dachte, meine Stimme hört auch langsam auf. Die hat sich dann wieder eingerenkt und wir haben, die Verlage haben uns unglaublich toll gesponsert mit wirklich aktuellen, tollen Krimis, ne, die haben dreimal so viel gespendet, wie wir erhofft hatten. Dadurch haben wir unsere Tombola, die du ja auch mitbekommen hast, vergrößert, verbreitert und anhand der Lose und Nieten, die wir handgefaltet hatten und der Gewinner, so Gewinnlose wie Nietenlose, wissen wir, dass in dieser Woche mindestens einiges über 1000 Leute im Laden waren. Und ja, plus welche, die keinen Bock hatten, ein Buch zu gewinnen oder die Tombola nicht mitbekommen haben. Und das ist ja auch schon mal eine schöne Marke. Und ja, das war einfach eine tatsächlich auch bewegende Woche. Das habe ich gar nicht so sofort gemerkt. Na, abends war ich sowieso platt, bin irgendwie nach Hause gefahren, habe noch überlegt, esse ich ein oder zwei Käsebrote. Und dann bin ich ins Bett gefallen. Habe auch sehr wenig in dieser Woche gelesen. Allerhöchstens eine Glückwunschkarte. Aber so mit ein bisschen Abstand habe ich eben auch gemerkt, dass das, ja, das waren eben auch schon Herzmomente, ne, wo Leute dich umarmt haben und gesagt, cool, dass ihr hier seid. Ihr beratet mich seit 20 Jahren mit meiner Literatur. Das ist schon, sind schöne Momente. Und vieles davon habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, damit ich die Woche besser durchhalte, vielleicht auch erstmal ein bisschen einen kleinen imaginären Glasmantel umhüllt, aber das kam dann später. Ne? Das ist, bin ich ganz ehrlich, das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl zu wissen. Sehr viele Leute, die da waren, haben gesagt, macht weiter so auf die nächsten Jahre. Ne? Und wir haben dann immer gesagt, wir gehen jetzt in 10-Jahre-Schritten, ne? Weil nochmal 30. Klingt wie ein utopischer Roman. Wir machen es jetzt in 10er-Schritt. Ja, das ist eben auch toll mit diesem Team. Ne? Die Leute mögen alle die Literatur, aber mögen aber auch den Laden. Ne? Und du hast das ja ein bisschen mitbekommen. Das ist ein kleiner, bisschen enger Laden. Ne? Das sind Holzdielen, die eine knarrt auch und es liegt auch ein bisschen Staub und so. Aber es ist, der Laden lebt von der Atmosphäre, lebt von uns, lebt von den Leuten, die reinkommen, von den Gesprächen. Und das ist, ja, das ist cool, dass es sowas gibt.
Das Hammett hat einfach Herz, muss ich echt so sagen. Und ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Ich fand auch toll, dass wir uns die Zeit genommen haben, vor allem in dieser Woche, ja, du dir auch die Zeit genommen hast, wir Mittagessen gegangen sind.
War die einzige Stunde in der Woche, wo ich weg war.
Schön Käsespätzle
genau.
gegessen, das war richtig gut
ja.
Und gequatscht. Und wir sehen uns ja auch nicht so oft, also vielleicht auch nochmal hier ein bisschen behind the scenes. Wir nehmen ja online auf, das heißt, wir sehen uns nicht. Ich bin auch nicht mehr so oft in Berlin und das war jetzt so ein schöner Anlass, irgendwie mal wieder zu kommen und ja, dann auch wirklich von Angesicht zu Angesicht sich zu sehen, zu sprechen miteinander. Und das war ganz, ganz toll. Und ich habe wirklich auch in deinem Land tolle Begegnungen gehabt, muss ich echt sagen. Also liebe Grüße an alle, die den Podcast hören und die ich da auch kennengelernt und getroffen habe, war sehr, sehr schön. Ich habe mich über jede einzelne gefreut. Mit diesen tollen Worten kommen wir jetzt auch zum Ende der Folge. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Liz Nugent besprechen wir im Krimi-Duett Buchclub in der nächsten Folge. Ihr könnt noch bis 12. Juli euren Leseeindruck einsenden. Ebenfalls bis 12. Juli habt ihr Zeit, für den August abzustimmen. Welche Krimis und Thriller zur Auswahl stehen, das werden wir euch hier in den Shownotes mitteilen und auch auf Instagram. Ihr könnt wie immer auf Spotify dafür voten. Das ist ein bisschen versteckt, da müsst ihr mal auf die Folge klicken und dann solltet ihr unten so eine Umfrage sehen. Ihr könnt aber auch auf Instagram abstimmen oder uns ganz einfach, das haben auch einige von euch gemacht dieses Mal, via Mail schreiben. Alle Links findet ihr in den Shownotes, ebenso die Bücher und Autoren, Autorinnen, über die wir gesprochen haben. Und wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.